Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
Olga Krasnjova, herzlich willkommen auf dem blauen Sofa.
Vielen Dank.
Sie haben einen neuen Roman mitgebracht und der ist ganz anders als Ihre bisherigen Romane. Bisher hatten Sie nämlich sehr gegenwärtige geschrieben. Und da spielen Menschen zwischen 20 und 35 die Hauptrollen. Etwa in Der Russe ist einer, der Birken liebt. Das ist ein schöner Titel. Die juristische Unschärfe einer Ehe oder Gott ist nicht schüchtern. Und da geht es immer auch um Krieg, um Flucht und Vertreibung, um Liebe in vielen Spielarten und um Orientierung und Halt, die die Personen suchen, weil sie mobil sind und auch in der Welt herumgeschleudert werden. Und Ihr neuer vierter Roman, Der verlorene Sohn, der ist ein historischer. Er spielt im 19. Jahrhundert. Es ist Ihr erster historischer Roman. Kommt irgendwann im Leben einer 1984 geborenen Autorin der Augenblick, wo man sich der Vergangenheit zuwenden muss?
Ich bin noch nicht ganz bei der Midlife-Crisis angekommen, auch wenn es sich so anfühlt mittlerweile. Aber nee, das ist der erste historische Roman und auch definitiv der letzte. Aber eigentlich ist der Stoff sehr gegenwärtig. Es geht zwar um das 19. Jahrhundert, aber die Sachverhalte, die verhandelt werden, zum Beispiel die Grenzziehung im Kaukasus, die Frage der Kolonisation, die Frage der Identität und auch der Zugehörigkeit und auch dessen, wie weit kann man sich eigentlich auf ein anderes Land einlassen, welche Chancen werden einem gegeben und wie weit kommt man in der anderen Gesellschaft voran und vor allem, was passiert, wenn man wieder zurückgeht zu seinem ursprünglichen Herkunftsort. Ich glaube, das ist sehr gegenwärtig. Und vor allem auch diese ganzen Probleme, die mit dem Nikolaus den Ersten in Russland und im Kaukasus angefangen haben. Das
mit
Problem
dem
ist genau
Zar Nikolaus
ja, des Ersten. Ja. Genau, das Problem ist, dass das alles immer noch nicht gelöst.
Das stimmt, was man ja auch sieht an den Kriegen dort, an den Unruhen, auch am Tschetschenienkrieg, im Ersten und im Zweiten. Und natürlich jetzt auch in dem Konflikt zwischen Bergkarabach, zwischen Aserbaidschan und Armenien. Wir kommen darauf. Ich habe auch die Verbindung gesehen und auch gedacht, es gibt Verbindungen auf jeden Fall. Und nun wenden Sie sich diesem historischen Stoff zu. Aber warum diesem historischen Stoff? Wie kamen Sie darauf, von diesem Jamal Ludin zu erzählen, dem jungen Mann, der als Kind weggegeben wird von seinem Vater im Kaukasus in die Hände des Russen, des Zaren Nikolaus des Ersten?
Ich habe den Stoff rein zufällig gefunden. Ich habe die Geschichte von Imam Schamil, die war mir schon immer mehr oder weniger gegenwärtig. Das gehört zu der allgemeinen Bildung in Russland und ich wusste zumindest, dass es ihn gegeben hat, auch wenn ich nicht wirklich die Details kannte. Und dann habe ich das in einem anderen Roman entdeckt. Das war nicht die Geschichte von Cemaluddin, seinem Sohn, sondern von Imam Schamil und vor allem von der Geiselnahme der georgischen Prinzessinnen. Imam Schamil hat dann irgendwann mal sehr viele georgische Prinzessinnen, ihren Hausstand, ihre Dienerschaft und ihre Kinder gefangen genommen, um seinen Sohn auszutauschen.
Ich muss kurz sagen, Schamil ist der Vater von Cemaluddin.
Genau.
Der Vater, der den Sohn mit 5 Jahren in die Hände der Russen gegeben hat, damit überhaupt die Russen Verhandlungen mit ihm aufgenommen haben. Ein sehr kriegerischer Führer einer Ethnie im Kaukasus. Und nun nimmt er Jahre später, das sind glaube ich 20 15. Jahre später, nimmt er diese georgische Familie, die Sie eben erwähnt haben, in Geiselhaft, und um seinen Sohn auszutauschen. Entschuldigung, jetzt wollte ich nur kurz die Namen erwähnen.
Vielen Dank. Und diese Geschichte habe ich entdeckt und dann habe ich noch weiter recherchiert. Und ich habe mich fürchterlich geärgert, dass ich nicht die Erste war, die den Stoff bearbeitet hat. Aber dann habe ich gemerkt, dass der Stoff sehr oft schon gemacht wurde, auch in verschiedenen Interpretationen. Aber so wie der Stoff immer bisher ausgelegt wurde, ich fand es ein bisschen komisch und ich fand es mal merkwürdig. Und ich wollte auch selber mich nochmal in den Stoff versuchen.
Und was haben Sie da gefunden an Vorläufern? Waren es auch Romane?
Es gab Romane, es gibt einen historischen Roman. Jetzt sollte auch dem nächsten Film in die Kinos kommen, aber da passiert nichts.
Ja.
Und genau. Corona. Ich meine, diese Geschichte eignet sich auch sehr gut als Propagandamaterial. Natürlich für allen unterschiedlichen, auch diese Postcolonial Studies haben meines Wissens nach in Bezug auf den Kaukasus sind sie bei weitem noch nicht so weit, wie es man vielleicht aus dem amerikanischen oder aus dem englischen Kontext kennt oder selbst aus dem deutschen. Und das ist natürlich auch immer diese Frage, wir haben diesen kleinen Jungen, der ist 9, als er gefangen genommen wird und nach Russland geschickt wird. Und bisher wurde es immer so dargestellt, dass er in Russland ankommt und diese russische Kultur großartig findet und sich natürlich mit Russland identifiziert und versucht, russischer als die Russen zu werden. Es geht irgendwie sogar so weit, dass er dann angeblich konvertieren möchte und ich habe das nicht geglaubt. Weil das einfach eine Figur ist, die ganz Leben lang darauf trainiert wurde, Russland zu hassen und gegen die Russen zu gewinnen. Und mir kam es immer sehr komisch vor, wenn er mit 9 Jahren mit der ganzen Prämisse in Russland ankommt, Ich dachte, es muss irgendeinen Bruch geben. Ich dachte nicht, dass es sich tatsächlich so reibungslos verlaufen kann, wie es bisher dargestellt wurde, zumindest in den Darstellungen, die ich gefunden habe. Und dieser Bruch hat mich natürlich sehr fasziniert, weil es halt genau mein Stoff ist, und irgendwie auch noch Kaukasus. Und es hat mich nicht mehr losgelassen.
Und ich glaube, den Bruch, den machen Sie fest, dann als Jamaluddin herangewachsen ist, als er dank der Protektion vom Zaren auch wie die Söhne der besten russischen Adelsgeschlechter zu einem Militär erzogen worden ist, dann aber das Leben auf dem Land kennenlernt, nicht? Das sind diese drei Komplexe, in denen er plötzlich Aufklärung erfährt und erfährt auch das, was diese meisten Adeligen der Zeit überhaupt nicht wissen wollen. Also zunächst einmal ist es die Erfahrung, dass es auf dem Land furchtbar zugeht, dass die Leute arm sind, dass sie leibeigen sind, dass sie Hunger leiden, dass sie in den Militärdienst gezwungen werden. Dann kommen noch zwei andere Komplexe, glaube ich, auch Einblicke in diese russische Wirklichkeit. Das sind einmal, ist einmal der Antisemitismus.
Genau.
Und es ist natürlich einmal dieses Imperiale dieser Herrschaft. Er wird nämlich auch in Warschau als Besatzungsoffizier dienen müssen. Trotzdem habe ich das Gefühl gehabt, den Bruch, den gibt es so stark gar nicht. Er bleibt ja weiterhin Russe. Er könnte ja sagen, es ist traurig, wie die Leute mit den Bauern umgehen. Es ist furchtbar, wie sie über die Juden sprechen. Sie sprechen von einem Volksfest anlässlich eines Pogroms. Und das sind seine Freunde übrigens. Und dann könnte er auch sagen, es ist furchtbar, wie wir, denn er ist dabei, in Polen herumlaufen, wie wir diese Nation ausgelöscht haben. Tut er alles nicht.
Das kann er nicht. Er ist natürlich immer noch ein Produkt seiner Klasse. Seine Klasse und seine Standes, die ist auch, als er noch in Kaukasus in Dagestan bei seinem Vater war, sein Vater ist auch nicht gerade der freundliche demokratische Herrscher, sondern Jamil regiert auch extrem autokratisch. Jamil ist auch einer der ersten Erfinder des Dschihads, also des militärischen Dschihads und nicht des religiösen, sondern der. Und der hat auch seine Untertanen extrem stark darauf ausgerichtet, dass sie ihm gehorchen. Das war sehr regierte. Nikolaus I. ist auch nicht gerade freundlich. Und Jamaluddin ist natürlich immer noch ein Produkt dieser Gesellschaft. Und der wird auch nicht völlig ausbrechen. Und der ist natürlich auch ein Angehöriger dieser extrem privilegierten Schicht. Und der wird sich keinesfalls den Kommunisten anschließen, die es vielleicht sich noch nicht Kommunisten genannt haben, aber die trotzdem schon vorhanden waren aus sozialer Bewegung, denen sich auch viele Adlige angeschlossen haben. Das ist alles nicht sein Interesse. Und trotzdem achtet er darauf, wie mit den anderen Minderheiten umgegangen wird. Der weiß auch, dass er zwar jetzt für diese 15 Jahre in Russland ist, aber ihm ist auch klar, dass er früher oder später wahrscheinlich wieder in den Kaukasus zurückkehren wird und dort auch eine höhere Position einnehmen wird. Das ist der Plan des Nikolai I. und natürlich als erstgeborener Sohn des Imam Schamils ist es sein vorgezeichneter Weg. Und was er genau machen wird, das ist ihm noch nicht klar. Aber ihn interessiert es natürlich auch der Umgang Russlands mit den Minderheiten und vor allem natürlich auch mit den Juden, ist halt die Frage, ob es vielleicht den Muslimen besser gehen wird oder nicht. Der Zar macht natürlich indirekte Versprechungen, dadurch, dass er Jamaluddin sehr gut behandelt, dadurch, dass Jamaluddin viele Privilegien bekommt, am Hof als seinesgleichens erzogen wird. Und trotzdem ist es immer, weiß er nicht, inwieweit er tatsächlich diese ganze Propaganda oder den netten Umgang glauben kann. Und das beschäftigt ihn sehr viel. Ihm ist auch klar, dass Russland den Krieg höchstwahrscheinlich gewinnen wird. Und er passt sich auch dieser Gesellschaft an. Und trotzdem muss er irgendwie seine Rolle finden innerhalb einer bestimmten Grenze.
Und das schildern Sie auch sehr schön. Er kehrt dann irgendwann zurück, und zwar als junger Mann. Und wird dann von den eigenen Leuten, die er aber dann auch nur noch schwer als eigene akzeptieren kann, weil er die Muttersprache fast vergessen hat, weil er sieht, dass es den normalen Leuten auch dort nicht gut geht, dass sie ausgezehrt sind unter der Herrschaft seines Vaters, ausgezehrt auch vom ewigen Krieg, aber ausgezehrt auch von den sehr strikten moralischen Vorstellungen, die der Vater hat und die er durchsetzt. Er ist plötzlich mittendrin. Ist das sozusagen, er ist mittendrin zwischen Russland und seinem eigenen Vater. Mhm. Er ist mittendrin zwischen den beiden Gesellschaften. Ist das die schwierige Position? Für die einen ist er Fortschrittler, und zwar ein böser Fortschrittler, derjenige, der aus Russland kommt und dann den vermeintlichen Fortschritt den Leuten im Kaukasus zeigen will. Und für die Russen ist er wiederum möglicherweise ein Verräter.
Der findet natürlich auch in seine Familie hat sich auch verändert. Sein Vater hat sich in den letzten 15 Jahren, die ihn in Russland verbracht hat, sehr verändert. Und das ist mir alles nicht mehr das, was er glaubte vorzufinden. Irgendwie glaubte sowohl er als auch sein Vater, sie glaubten, dass die Zeit stehen bleibt. Und dass die Familiendynamiken und auch die ganze Umgebung, dass sie konserviert werden würden. Aber das ist nicht passiert. Als Djemaluddin wieder zurückkehrt, ist er natürlich 15 Jahre weiter. Der ist völlig russifiziert, hat was anderes gelernt, hat andere Ansichten. Und damit kommt sein Vater nicht klar. Und auch Djemaluddin selber kommt damit nicht wirklich klar. Seine Mutter ist verstorben. Der findet sich in einer völlig anderen Umgebung wieder, die auch deutlich strenger geworden ist. Und auch an ihn wird ein völlig anderer Maßstab angelegt. Und er versucht, eine neue Rolle zu finden, aber es gelingt ihm nicht.
Es gelingt ihm nicht, das stimmt. Er bleibt dazwischen. Es hängt auch daran, dass er, glaube ich, überhaupt nicht aufgenommen wird von irgendjemandem. Er steht völlig allein dort. Da habe ich auch die Ähnlichkeiten zu ihren früheren, zu ihren in der Gegenwart spielenden Romanen gesehen. Das sind vereinzelte Leute, die auch sich orientieren müssen in einer zerbrechenden Welt. Und es ist ganz schwierig, das zu tun. Sie fangen aber an, diesen Roman mit Sätzen, die klingen wie in einer antiken Tragödie.
Das ist natürlich das, es fängt natürlich an mit einer kleinen Idylle, die dann regelrecht zerlegt wird. Es ist auch diese gewisse Fallhöhe, die notwendig ist, beziehungsweise nochmal zu zeigen, was tatsächlich sein Zuhause ausmacht. Und in dieses Zuhause klammert er sich immer wieder an diese Wunschvorstellung von dem, was es mal war und was es vielleicht eines Tages wieder sein könnte. Nur wird er natürlich niemals dahin zurückkehren können.
Ja, er wird vertrieben aus dieser Heimat, die auch die Heimat mit der Mutter ist. Sie haben zu Anfang erwähnt, die postkolonialen Studien. Für die Russen ist der Kaukasus ja sehr wichtig, und zwar einerseits eben als ein Gebiet, das immer erobert werden sollte, weil es den Süden Russlands begrenzte, und eben als ein einheitliches Gebiet, was ja gar nicht stimmt. Dort leben mehr als 50 Ethnien und lebten damals auch schon. Man führte endlose Kriege, Tschetschenienkriege bis in die Gegenwart. Diese ganzen Konflikte rühren auch daher, dass es zu diesem imperialen Zugriff von Norden aus gab. Und in den neueren Romanen gibt es etwa von Alexander Ilitschewski oder von Alyssa Ganieva oder auch von Wladimir Makanin, gibt es ja Tendenzen, und damit spielen sie, glaube ich, auch, diese Vielstimmigkeit, diese Polyphonie in dieser Region auch deutlich zu machen. Nicht mehr das romantische Bild, da sind die Freiheitskämpfer, die müssen erobert werden, die sind aber auch gleichzeitig erstrebenswert, weil sie so wunderbar romantisch, ungebärdig sind, wild, das ursprüngliche Leben. Hat das für Sie eine Rolle gespielt beim Spielen mit diesen Mythen und mit den romantischen Vorstellungen, beim Schreiben des Romans, dass es diese Polyphonie bereits gibt in der Literatur?
Die gibt es, und die gab es auch schon, die gibt es auch selbst bei Tolstoi. Und es gibt auch sehr viele aserbaidschanische Schriftsteller oder armenische, oder die auch damit spielen. Und zwar schon irgendwie seit Jahrhunderten. Aber auch diese das Problem ist, wir haben einfach unterschiedliche Narrative, die nebeneinander bestehen. Es gibt natürlich dieses Narrativ von dem Freiheitskämpfer also Schamil als Freiheitskämpfer. Und es gibt natürlich auch von Russland als diese große Macht, die den Frieden bringt und zumindest einen gewissen Wohlstand und die Zivilisation. Aber das ist bis heute nicht gelöst. Und das ist bis heute sehr ambivalent. Und auch Schamil ist bis heute im Kaukasus eine extrem ambivalente Figur. Weil er zum einen natürlich das Land erstmal geschaffen hat und vereint hat. Auf der anderen Seite war er sehr grausam. Und das ist auch dieser Dschihadismus, den er propagiert hat, ist auch nicht unbedingt der beste Lebensweg für alle, sondern für eine sehr kleine Minderheit. Aber diese Minderheit kämpft bis heute genauso weiter bis da. Auch in Afghanistan und auch dann in Syrien, da sind halt immer noch diese Nachfolger der tschetschenischen Kämpfer, die irgendwann mal von ihm ausgebildet wurden, und selbst die Taktiken stimmen noch immer überein. Das ist immer im Gebirge und es geht halt immer nach unten genauso. Und auch der russische Mythos, wir hatten zwar diese Phase in der Sowjetunion, war es ein bisschen anders, aber es war trotzdem sehr imperial. Und jetzt orientiert man sich immer noch sehr stark an dem Zarenreich, zumindest mein Gefühl. Und das ist eine Ambivalenz, die nicht gelöst ist und die sich auch nicht ohne weiteres lösen lässt, sondern das ist noch ein sehr langer Prozess.
Olga Gräßner, vielen Dank, dass Sie uns erzählt haben über Ihren neuen Roman Der verlorene Sohn, erschienen im Aufbau Verlag.
Vielen Dank Ihnen.